Endlich ist es soweit. Gleich sind sie da, fertig. Angestürmt stehen drei Kinder am Fenster und warten. Oma und Opa kommen, sie holen uns ab, wir machen was zusammen. Wann kommen sie endlich? Das Telefon klingelt. Die Mama geht ran. Ja, okay. Als sie auflegt und sich umdreht, stehen drei gespannte Kinder da. Das Auto ist kaputt gegangen. Oma und Opa können nicht kommen. Kennt ihr vielleicht die Situation? Erwartungen, hohe Erwartungen. Sie wachsen, spitzen sich auf einen Punkt zu. Und dann ist alles anders als erwartet. Also Erwartungen spielen ja in unserem Leben immer wieder eine Rolle. Manchmal behauptet man zwar keine zu haben, ich nenne da so ein paar Stichworte, Hochzeitstag. Ja, oder Advent, Weihnachten. Also wer behauptet, da keine Erwartungen zu haben, den glaube ich, falls ich Länderspiele. Oder Schule ist ja auch so ein Reizwort in der Familie. Ich glaube nicht, dass es ganz erwartungsfrei ist, wenn es um Schule geht. Und ich tippe, auch heute Morgen sind Erwartungen in diesem Raum. Keine Ahnung, wie es euch ging mit dem Anfang des Gottesdienstes. Hat er euren Erwartungen entsprochen? Das ist keine ernst gemeine Frage, ja. Aber es ist schon mal spannend nachzudenken, was erwarte ich, wenn ich morgens in den Gottesdienst gehe? Was erwarte ich? Was erwarte ich, wenn der Kerl da vorne das Reden anfängt von der Predigt? Ihr habt alle keine Erwartungen, oder? Ihr habt letzte Woche schon gelernt, dass man mitreden darf, gell? Ich hatte jetzt überlegt, mich hinzusetzen, wenn keiner was sagt, und mal gucken, was dann passiert. Weil ich bin mir sicher, jeder hat Erwartungen, wenn er hier kommt. Die Frage ist, welche Erwartungen? Wie hoch sind sie? Wie sind sie zur Musik, zur Moderation, zum Rahmen? Wie perfekt muss alles sein? Was soll die Predigt tun oder nicht tun? Was darf sie tun, was gar nicht? Ja, Erwartungen. Wir stecken mitten in dieser Weihnachts- und Adventszeit und ich glaube, da auch da sind ganz, ganz viele Erwartungen im Raum, ausgesprochen oder unausgesprochen, über Besinnlichkeit, über zur Ruhe kommen, über doch alles erledigt haben werden müssen und so. So ist halt Weihnachtszeit, Erwartungszeit. Und das ist auch gut, weil ein Leben ohne Erwartungen hat auch keine Enttäuschungen, ja, aber auch keine Freudenmomente. Also wäre schade, wenn ihr keine Erwartungen habt. Die Frage ist nur, welche Erwartungen und sind es die richtigen? Und quasi in der Vorweihnachtszeit, also in der richtigen Vorweihnachtszeit, damals bevor Jesus geboren worden ist, nur 500, 600 Jahre vorher, da hat ein Mensch gelebt, Jeremia, viele wird der Name was sagen, der ist ein Prophet, und der hatte auch den Auftrag, in diese Vorweihnachtszeit was reinzusagen. Es war nicht so besinnlich. Also die Leute damals hatten eher das Gefühl, hey, wo ist denn unser Gott? Der kümmert sich gar nicht ordentlich um uns. Der soll jetzt endlich mal wieder eingreifen und was machen. Also da ist Bedrückung, da sind soziale Missstände, da werden wir immer wieder von außen angegriffen. Das geht nicht, das passt nicht. Gott soll da mal was machen. Da waren Erwartungen an Gott. Gerechtfertigt? Schauen wir mal. Was war los mit Gott? Er hat's doch versprochen. Das ist die eine Seite der Medaille. Dann gab's ja aber auch noch Gott. Der hatte auch Erwartungen. Ja, Gott hat auch Erwartungen, ne? Der hatte auch Erwartungen und war enttäuscht. Dieses Volk kümmert sich überhaupt nicht mehr um mich. Alles ist ihm wichtig, aber ich spiele gar keine Rolle. Schon spannend. Zwei Seiten einer Medaille. Und es begegnet uns öfter im Alten Testament. Ich möchte heute mit euch in Jeremia 23 reinschauen, wo deutlich wird, dass Gott enttäuscht war. Vor allem von den Leuten, die sich kümmern sollten. Da muss man schon ehrlicherweise sagen, der Text um Johannes 23 trifft ziemlich hart die Könige. Jeremia, habe ich was anderes gesagt? Danke. Es passt jemand auf. Es war nicht absichtlich. Der Text in Jeremia 22, 23, der trifft vor allem, hat die Könige, mit denen er ins Gericht geht. Das Volk Israel wollte damals Könige. Saul war der Erste, dann kam David, Salomo, und es funktionierte am Anfang relativ gut mit den Königen und dann relativ anders. Also teilweise sehr gut und teilweise überhaupt nicht gut. Und seine Erfahrungen waren, obwohl dieses Volk einen König hat, sollen sie allein auf Gott vertrauen und nicht diesen König als Gott verehren oder irgendwie sowas. Es sind ja nur kleine Bitten, die Gott hat, könnte man sagen, oder völlig übertriebene. Nur mich als Gott haben? Der erste Gebot. Ich bin der Herr, euer Gott. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Das war so die Erwartung. Lass mich das Wichtigste im Leben sein, könnte ich es auf unsere Zeit übersetzen. Die Nummer eins bei Zeitplanung, Geld, Liebe. Vertrau auf mich. Eine große Herausforderung. Für die Könige damals auf jeden Fall. Wie es für dich aussieht, das musst du entscheiden. Und Jeremia hatte eben harte Worte weiterzugeben. Wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Muße habt oder heute Abend, lest mal Jeremia 21, 22. Aber seid euch bewusst, dass es nicht sehr freundlich ist, was ihr dann lesen werdet. Er geht da ziemlich hart ins Gericht und fertigt vier Könige ab. Über ihre Art, wie sie das Volk geführt haben. Zum Beispiel, ich will nur einen Vers draus vorlesen, Kapitel 22, Vers 22. Alle deine Führer und Oberen sollen weggeführt werden, weggetrieben wie Blätter im Sturmwind, und deine Verbündeten werden in die Gefangenschaft verschleppt. Ja, dann wirst du dich schämen, wirst kleinlaut dastehen wegen all des Bösen, das du getan hast. Ist jetzt für König Joachim gewesen. Betroffen ist aber das ganze Land. Gott zieht einen Schlussstrich unter ein Kapitel und sagt, so geht's nicht weiter. Dann fängt den Schlusspunkt bilden dafür die Verse 1 und 2 aus Kapitel 23. Die möchte ich jetzt mal zusammen mit euch anschauen. Der Herr spricht, den Hirten soll es schlecht ergehen, wenn sie die Schafe meiner Herde nicht sorgfältig weiden, sodass diese auseinanderlaufen und zugrunde gehen. Deshalb spricht der Herr, der Gott Israels, über die Führer des Volkes, die mein Volk weiden. Ihr seid es, ihr habt meine Schafe zerstreut und auseinandergejagt, anstatt sorgfältig auf sie zu achten. Aus diesem Grund werde ich euch für all eure bösen Taten zur Rechenschaft ziehen. Punkt. Deutliche Worte, und Gott schließt damit ein Kapitel ab. Die Königszeit in Israel ist, so wie sie bisher bekannt war, danach zu Ende. Der Versuch gescheitert. Gott hat sie als Hirten über dieses Volk eingesetzt und sie haben dieses Hirtenamt missbraucht an vielen Stellen. Es gab auch gute Könige, ich will nicht alle schlecht machen. Es gab auch gute Könige, aber sie haben es oft missbraucht. Erwartungen wurden enttäuscht. Sie waren als Hirten eingesetzt und doch Ausbeuter. Auf Gottes Seite hat es nicht gepasst. Und ich bin mir sicher, das Volk Israel war auch immer wieder enttäuscht. Ihr habt zerstreut und auseinandergejagt, nicht auf sie geachtet. Wenn man das mit diesem Hirtenbild zusammenbringt, also härtere Worte kann Gott ja kaum finden. Was ist die Aufgabe des Hirten? Die Herde zusammenzuhalten und sie an den richtigen Platz zu führen, damit es allen gut geht, nicht nur Einzelnen. Und er schreibt hier genau das Gegenteil in Vers 2. Und Gott sagt das, nicht irgendjemand. Und das Bild des Hirten ist in unseren Worten, in unseren Köpfen vielleicht sehr romantisch, weil wir noch nie draußen bei den Schafen gestanden sind. Wir lassen uns das zwar immer mal wieder erklären, Weihnachten ist prädestiniert dafür, sich mal wieder das Hirtenamt deutlich zu machen, was ein Hirte da wirklich tut. Das ist ein harter Job. Und es war damals kein hoch angesehener Job, sondern einer, den viele machen mussten. Aber Gott nutzt dieses Bild, wenn er über den König, den Obersten, redet. Er sagt, deine Aufgabe ist es, so wie es Jesus dann auch vorlebt, zu dienen, zu kümmern, zu gucken, nicht in erster Linie zu herrschen. Ja, ihr dürft auch den Kurs bestimmen, keine Frage. Davon hört er auch, darf auf die nächste Weide treiben und sowas. Aber nicht, indem er sagt, naja, ich nehme halt die besten vier Schafe mit und den Rest, den lassen wir da, braucht eh kein Mensch. Indem er sich um einen kleinen Teil kümmert, sondern indem er das große Ganze im Blick hat. Der König kümmert sich, aber vor allem um sich. Wenn man in die Königsgeschichten schaut, und da müssen wir nicht im Alten Testament das Lesen aufhören, dann erlebt man das immer wieder, wie Könige ihre Macht nutzen. Und dann können wir das Wort König auch durch andere Mächtige, in Deutschland haben wir ja da fast noch Glück, dass unsere Regierenden oft noch auf andere hören und nicht nur auf sich, leider nicht immer. Das macht ganz oft für sich und die Seinen ausgenutzt wird. Vetternwirtschaft, Korruption sind da die Begriffe, die wir dafür verwenden. Das war damals nicht anders. Der König kümmert sich nicht ordentlich. Und ich kann verstehen, dass es Gott da reicht und er sagt, sorry, das unterstütze ich nicht weiter. Können wir ja auch verstehen, würden wir auch sofort sagen, ist ungerecht. Also die wenigsten von uns haben eine intensive Beziehung nach Afrika, ein paar einzelne schon, ich weiß, waren auch öfter schon da. Aber wenn wir von irgendeinem Machthaber in Afrika oder in anderen Landstrichen dieser Welt hören und wie er dann regiert, dann dreht es uns auch den Magen um und wir sagen, das passt nicht, das geht nicht. Und dann vergessen wir es wieder. Aber Gott vergisst es halt nicht, sondern ihm dreht es wirklich den Magen und er sagt, so kann es nicht weitergehen. Das Modell ist gescheitert und dann spricht Jeremia weiter, Vers 3. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Ich finde es ganz spannend, dass trotz der harten Worte, und Jeremia ist mehr hart wie gut, ich habe mal wieder eine Stelle ausgesucht, wo beides drin vorkommt, es immer mitschwingt, dass Gott Gnade schenkt, dass Gott eine Zukunftsperspektive schenkt und nicht sagt, ich bin fertig. Komm, ihr paar Christen, verschwindet aus Deutschland, geht eh nur noch den Bach runter. Das würde Gott nie sagen. Das hat er auch beim Volk Israel nie gesagt. Egal wie schlimm es war und egal wie sehr er gerüttelt hat, und dieses Rütteln ist nicht ohne, was er da angekündigt hat, ja. Es geht in die Verbannung und es werden eigentlich alle verschleppt, ein paar Einzelne bleiben übrig. Aber Gott sagt, es wird einen Lichtblick geben. Ich habe da letzte Woche schon so ein bisschen drüber gepredigt, über die Erwartungen, die in der Vorweihnachtszeit, bevor Jesus kam, da waren. Dieses Warten auf den Messias. Und hier ist einer der Punkte, aus denen es sich speist. Dieses Erwarten der Juden, dass da mal was sein wird. Ein Messias. Dass es nicht so bleibt. Dass es einen neuen Hirten geben wird, der wirklich Hirte ist. Und der nicht Herrscher ist. Vielleicht kennt ihr das, also zumindest die, die backen. Ich backe ganz selten mal. Als Kind habe ich das lieber gemacht wie jetzt. Hat irgendwie auch mehr Zeit. Und manchmal passiert es einem ja, wenn alles schon fertig ist, dass man die Zeit vergisst. Im Ofen. Und dann ist dieses Ding außenrum so recht knusprig, freundlich gesagt. Oder kohlrabenschwarz. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Man kann es komplett in die Tonne werfen. Oder man kann den Mut haben zu gucken, was steckt unter der Schale. Und manchmal rettet es ja wenigstens die Hälfte. Mein Gefühl ist, das hier ist so ähnlich von Gott. Er sagt, eigentlich ist der Kuchen verbrannt. Da ist von außen gesehen nichts zu retten, aber ich will mal gucken, was da noch drinnen steckt. Das ist für mich Gnade, ja? Dass er nicht sagt, komm, weg mit Israel oder vielleicht auch weg mit uns. Das ist Gnade. Er schaut rein, was noch drinnen steckt. Und er sagt, da ist noch eine Herde übrig. Ich will mich wieder kümmern. Keine Furcht, keine Gefahr mehr. Das sind seine Versprechen, die er hier anklingen lässt. Merkt ihr, wie dieser Text einen Bogen spannt? Und wenn da nicht Erwartungen stehen an Gott, frage ich mich, wo dann? Ja? Das ist unser Gott und es geht ja weiter. Vers 5, drei Verse kommen noch, die ich euch vorlese. Ihr könnt auch daheim noch weiterlesen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und ein Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Und wie gesagt, diese Erwartungen, also wenn da nicht Erwartungen mitschwingen, in einer Situation, wo das Chaos herrscht, wo die letzten Könige gestürzt werden, wo Nebukadnezar vor der Tür steht und das Land merkt, wir haben es nicht in der Hand. Alles geht den Bach runter. Oder ist schon runtergegangen? Und dann sagt Gott, hey, da kommt einer, der wird wohl regieren. Gut, gerecht, nicht selbstsüchtig. Der wird dafür sorgen, dass es keine Vetternwirtschaft gibt, keine Vorteilnahme, sondern wirkliche Gerechtigkeit. Einen wie David, und ja, David, das schwingt bei uns schon ganz schön viel mit, aber wenn bei einem Juden das Wort David kommt, dann ist das wirklich der König. Also der hatte ja auch ein paar Macken, aber das übersehen sie dann schnell. Aber das ist der König, und Gott sagt, der König ist nur gerade die Wurzel und da kommt was viel Besseres nach. Da sprießt was raus. Und dieses Bild, ich habe euch ja da so nebendran so ein kleines Bild, wo aus was Alten was Neues sprießt, mitgebracht. Das passt ja so überhaupt nicht in unsere winterliche Adventszeit. Das würde eher in den Frühling passen. Da haben wir das gerade so vor Augen, wie wirklich aus dieser nackten Erde, die können wir bewundern gerade, dann wieder das Grüne rausbricht. Und es ist für mich jedes Jahr wieder ein Wunder, wie innerhalb von wenigen Tagen so tristloses Beet auf einmal grünt und blüht und sprießt. Und das finde ich total das coole Bild, wie Gott auch sagt, egal wie schlimm es für euch aussehen mag, wenn meine Kraft durchbricht, dann wird sich sofort was ändern. Dann ist Leben, dann ist Wachsen da. Da wachsen Erwartungen bei dem Text. Vielleicht nicht bei euch, ihr seid völlig abgebrühte Bibelleser und kennt das alles schon. Aber es macht mir deutlich, warum die Juden immer noch auf ihren Messias warten und sagen, da kommt doch einer, der muss kommen. Da haben wir die Erwartung, dass alles anders wird dann. Und dann ist es anders geworden, aber anders, als sie erwartet haben. Und das ist die spannende Frage. Was erwarten wir? Die eine Erwartung war, sie kommen aus dem Exil zurück. Die ist passiert. Aber die andere Erwartung war ja, dass dieser unglaubliche König kommt. Und wie ist Jesus gekommen? So ganz anders. Ich kann verstehen, dass man da denkt, naja Gott, also es tut mir leid. Nee, das kann es nicht sein. Wir als Christen grinsen da immer so ein bisschen hochmütig. Aber ich möchte nicht als Jude in der Situation gesteckt gewesen sein. Wenn da einer kommt, der so ganz anders ist, als ich es erwartet habe, dann muss Gott einem erstmal das Herz und die Augen öffnen, dass man es erkennen kann. Ich habe dich am Anfang gefragt, was hast du für Erwartungen? Oder ich habe unterstellt, dass du irgendwelche hast heute Morgen. Ich habe dir nicht mal Zeit gegeben, dass du nachdenken kannst, was du für Erwartungen hast, wenn du in Gottesdienst kommst. Ich finde es ganz wichtig, dass du dir mal Gedanken machst. Warum sitzt du da? Was hast du für Erwartungen? Vielleicht denkst du auch jedes Mal, ich will jetzt gar nichts benennen. Irgendwas hat nicht gepasst. War nicht so wie deine Erwartungen. Vielleicht war es ich. Vielleicht war es was ganz anderes. Aber was hast du für eine Erwartung? Und ich merke ganz schnell, wir haben viele weltliche Erwartungen. Das soll gut laufen, das soll perfekt laufen, das soll nett reden, ich soll nicht einschlafen und noch vieles mehr. Aber habe ich auch die schlichte Erwartung, dass Gott mir heute was ins Herz legt, obwohl der nur Quatsch geredet hat? Was habe ich für Erwartungen, wenn ich komme in den Gottesdienst? Was habe ich auch für Erwartungen an Gott? Ich hatte es ja so ein bisschen aufgezwirbelt und habe gesagt, wir merken, da herrschen Erwartungen auf Seiten Israels, dass Gott was tut, und auf Seiten Gottes, dass Israel was tut. Und ich möchte das mal runterbrechen für uns, auch wenn der Text für Israel geschrieben ist, und dich fragen, welche Erwartungen werden enttäuscht bei dir Welche Erwartungen enttäuscht du bei Gott? Adventszeit ist Erwartungszeit. Also ich habe mal eine Frage mitgebracht. Welche Erwartung von dir hat Gott noch nicht oder nicht erfüllt? Jetzt gebe ich dir mal wirklich Zeit zum Nachdenken. Weil ich gerade ein Handy gesehen habe. Ich habe ein Handout, da stehen die Fragen alle drauf. Nur falls sie hinterher jemand mitnehmen will, liegt dann da hinten bei den CDs. So, Werbung Ende. Welche Erwartungen hast du? Ich kann nicht in euch reinschauen, ich bin mir sicher, es sind ganz, ganz verschiedene, wo du sagst, ey, das wünsche ich mir eigentlich, dass Gott was macht in meinem Leben, dass er mir hilft, dass was anders wird, dass er eingreift, dass, ich weiß es nicht. Es ist gut, wenn du Erwartungen an Gott hast. Wir dürfen Erwartungen an Gott haben. Wir müssen aber auch immer wieder aufpassen, dass wir ihn nicht nur als Wunscherfüller benutzen. So nach dem Motto, also jetzt glaube ich schon 10 Jahre an dich und du hast immer noch nicht. Also ich merke das bei mir, wie ganz schnell Gott zum Wunscherfüller degradiert wird. Er soll das machen, was ich erwarte. Dann ist es richtig, dann passt's. Wenn er das nicht macht, dann bin ich erstmal enttäuscht. Vielleicht ist das gut. Enttäuschung heißt ja das Aufdecken einer Täuschung. Kennt ihr auch schon den Spruch, gell? Aber ich muss mir den immer mal wieder verdeutlichen. Wenn ich enttäuscht bin, dann denke ich mir, okay, ich bin jetzt enttäuscht. War es überhaupt gerechtfertigt, was ich erwartet hätte? Gott ist nicht der Opa mit dem reichen Scheckbuch. Der reiche Opa mit dem dicken Scheckbuch, so umgehört's, der das einfach zückt und sagt, hier nimm, sondern Gott hat sich vorgestellt als der gute Hirte. Und ein guter Hirte leitet uns immer wieder an Stellen, die wir erstmal vielleicht nicht gut finden. Oder weg von Stellen, wo das Gras so schön grün aussieht. Weil er weiß, es ist besser für dich. Trotzdem gilt, wir dürfen von Gott was erwarten. Also ich hoffe, ihr habt Erwartungen an Gott. Also es ist nicht so, dass wir hier in Erwartungslosigkeit sitzen sollen jeden Sonntagmorgen und die Zeit, ja, dann hätte da auch die Erwartung, dass es zu Ende geht, gell? Nein, bitte nicht. In der Gewissheit, Gott kennt mich und er weiß um meine Bedürfnisse und er trägt mich, darf ich viel von Gott erwarten. Aber jetzt möchte ich den Spieß auch mal umdrehen. Welche Erwartung Gottes hast du noch nicht erfüllt oder eventuell noch nicht erfüllt? Ich will dir noch gleich ein paar Anhaltspunkte mitgeben. Gott wünscht sich, der Mittelpunkt unseres Lebens zu sein, dass er in unser Leben reinreden darf, dass wir ihm in allen Lebensbereichen was zutrauen. Nur so als Gedankenanregung, um mal nachzudenken, wo hast du vielleicht Erwartungen von Gott enttäuscht? Ich merke bei mir, Gott kann immer wieder berechtigt auch enttäuscht von mir sein, leider. Ich wünsche mir zwar, dass er in mein Leben reinspricht, aber das Zuhören, da bin ich immer noch hart am Üben. Also ich wünsche mir immer so Steine vom Himmel, wo ganz klar draufsteht, was, dann kann man sich nicht irren mit dem Zuhören. Das ist für mich harte Übung. Und in manchen Lebensbereichen frage ich auch nicht zuerst Gott, was er will, sondern benutze ich, ja, ich habe auch einen Verstand von ihm Begriff. Aber dann bin ich der Macher und mache erst mal selber. Das merke ich bei mir, was es bei dir ist. Ich hoffe, Gott hat dich mal ins Nachdenken gebracht. Es war der eine Teil. Der zweite Teil war ja, Erwartungen wachsen. Auch wir haben Verheißungen. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Deutsch, ey. Ich will die nicht alle aufzählen, aber wenn man das Neue Testament aufmerksam liest, dann haben wir ja hoffentlich auch eine gewisse Erwartung. Ich finde die Apostelgeschichte Wahnsinn. Ich wünschte mir manches mehr zu erleben, was für die ganz normal war. Aber wir haben Erwartungen, die Gott schürt. Und die Frage ist, wo wünschen wir uns, was kommt noch von Gott? Welche Erwartungen habe ich überhaupt an ihn? Oder bin ich so oft enttäuscht worden, dass ich mich gar nichts mehr erwarten traue? Also ich kann die Israeliten verstehen, ich habe es ja letzte Woche erklärt. 500 Jahre warten, das heißt etwa Luther wurde was versprochen und wir warten immer noch. Nur damit man die Dimension so ein bisschen im Kopf hat. Ich kann verstehen, dass irgendwann Enttäuschung da ist. Und Gottes Dimension ist leider nicht immer ganz unsere Dimension, Gottes Zeitdimension. Aber die Frage ist, welche Erwartungen traue ich mich an Gott und Jesus überhaupt noch haben? Das habe ich euch als Frage mitgebracht. Und die zweite Frage aber, gleich dahinter, und sind die Erwartungen oder deine Wünsche gerechtfertigt? Oder sind es deine Wünsche? Weil ich merke bei mir immer wieder, das Problem sind gar nicht die Erwartungen, die Jesus geschürt hat, sondern es sind die Erwartungen, die ich zusätzlich habe, die er auch nie versprochen hat, sondern die ich habe an meinen Glauben, an Jesus, an Gott. Weil die Erwartungen, die er geschürt hat, die sind hoch. Die trauen wir uns manchmal gar nicht denken. Was er seinen Jüngern für Vollmacht gegeben hat, das trauen wir uns manchmal gar nicht in Anspruch zu nehmen. Oft, würde ich sogar sagen, nicht nur manchmal. Wo er gesagt hat, erwartet, dass Gott durch euch handelt. Wie oft traust du dir, traue ich mir das gar nicht zu, dass Gott jetzt, wo ich in diesem Geschäft stehe und entdeckt habe, dass es jemandem schlecht geht, mich benutzen könnte? Nee, Jesus, kannst du auch anders machen. Aber da hat er gesagt, habt ruhig die Erwartung, dass ich genau in dem Moment, wo du völlig überfordert bist, da bin und dir die richtigen Worte gebe. Das wäre eine ganz selbstverständliche Erwartung, die wir haben dürften. Die verdrängen wir gerne mal. Nur um ein Beispiel rauszugreifen. Aber eben die Frage, was hast du für Erwartungen? Und in dem Sinn, wir haben Adventszeit, wir haben Weihnachtszeit, wir haben irgendwelche Erwartungen an diese Zeit zum einen und hoffentlich auch an Jesus. Und ich möchte euch bitten, heute Morgen, reflektiert eure Erwartungen. Habt welche. Bitte, 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 bitte. Und wenn nicht, lasst sie wachsen, indem ihr Bibel lest. Aber hinterfragt euch immer wieder, ob es eure Erwartungen sind oder die Erwartungen, die Gott in uns wachsen lassen will. Ich gebe euch einen Moment, wie nach jeder Predigt, vielen Dank Matthias, dass du das musikalisch untermalst, wo ihr einfach nochmal nachdenken könnt, welche Erwartungen von dir hat Gott nicht erfüllt oder noch nicht erfüllt. Wo möchtest du auch dranbleiben und erwarten, dass er sie erfüllt? Welche Erwartungen Gottes tust du dich schwer zu erfüllen? Und wie geht's dir mit Jesus? Welche Erwartungen hast du an ihn? Und sind diese Erwartungen gerechtfertigt? Oder brauchst du vielleicht noch eine neue Portion Erwartungen? Dann mache ich dir Mut, lese Apostelgeschichte, lese die Bibel und lass dir Erwartungen von Gott ins Herz legen. Wir brauchen sie, sonst werden wir keine Wunder erleben mit Gott. Amen.